Alles, was ich weiß, ist, dass im Sommer 1936, kurz nach Kriegsausbruch, ein Angestellter des städtischen Leichenschauhauses im Verlag angerufen und gesagt hat, vor 3 Tagen sei Julian Karaks Leiche bei ihm eingeliefert worden. Man hatte ihn tot in einer Gasse des Raval gefunden, in Lumpen gehüllt und mit einer Kugel im Herzen. Er hatte ein Buch bei sich, »Der Schatten des Windes« und seinen Pass. Der Stempel zeigte, dass er einen Monat zuvor über die französische Grenze gekommen war. Die Polizei hat sich mit seinem Vater in Verbindung gesetzt, aber der wollte nichts mit der Leiche zu tun haben und sagte, er habe keinen Sohn. Als sich nach 2 Tagen niemand nach der Leiche erkundigte, wurde sie in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof des Montjuïc beerdigt. Der Angestellte des Leichenschauhauses, der das in Julians Jackett gefundene Buch behalten hatte, ist nach einigen Tagen auf die Idee gekommen, im Verlag Capestani anzurufen. So habe ich erfahren, was geschehen war. Ich konnte es nicht verstehen. Wenn Julian in Barcelona überhaupt noch jemanden hatte, zu dem er gehen konnte, dann war ich es. Oder allenfalls Capestani. Wir waren seine einzigen Freunde. Haben Sie sonst noch etwas herausgefunden, nachdem Sie von seinem Tod erfahren hatten? Nein. Es waren die ersten Tage des Krieges und Julian ist nicht als einziger spurlos verschwunden. Davon spricht niemand mehr, aber es gibt viele namenlose Gräber wie seines. Nachfragen hieß mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das Einzige, was ich erreicht habe, war der Besuch eines jungen Inspektors, eines bösen, arroganten Menschen, der mir sagte, ich solle besser aufhören, Fragen zu stellen und mich um eine positivere Einstellung bemühen. Das Land befinde sich mitten im Bürgerkrieg. Das waren seine Worte. Er hieß Fumero, das ist alles, was ich noch weiß. Jetzt ist in den Zeitungen ja andauernd die Rede von ihm. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Ich schluckte. Vage. Ich habe nie wieder jemanden Julian erwähnen hören, bis ich einen Mann mit dem Verlag in Verbindung setzte, der sämtliche Exemplare seiner Romane kaufen wollte, die noch am Lager waren. Lain Coubert. Nuria Montfort nickte. »Haben Sie eine Idee, wer dieser Mann war?« »Ich habe eine Vermutung, bin mir aber nicht sicher. Im März 1936, daran erinnere ich mich, weil wir damals gerade kurz vor der Veröffentlichung von »Der Schatten des Windes« waren, rief jemand im Verlag an und verlangte Julians Adresse. Er sagte, er sei ein alter Freund von ihm und wolle ihn in Paris mit seinem Besuch überraschen. Man hat ihn mit mir verbunden und ich sagte ihm, ich sei nicht ermächtigt, ihm diese Auskunft zu geben.« »Hat er gesagt, wer er war?« »Ein gewisser Jorge. Jorge Aldaya.« »Möglich. Julian hatte ihn mehr als einmal erwähnt. Offenbar waren sie zusammen auf die St. Gabriel-Schule gegangen und manchmal hatte er in einer Art von ihm gesprochen, als wäre er sein bester Freund gewesen.« »Haben Sie Aldaya Julians Pariser Adresse gegeben?« »Nein, der kam mir verdächtig vor.« Etwas schien sie zu zermürben. Ich begann zu ahnen, wohin uns das Gespräch führen würde. »Aber irgendjemand hat wieder von ihm gesprochen, nicht wahr?« Sie nickte nervös. »Wie gesagt, kurz nach Julians Verschwinden ist dieser Mann im Verlag Capestani aufgekreuzt. Damals konnte Capestani schon nicht mehr arbeiten und sein ältester Sohn hatte die Firma übernommen. Der Besucher, Lain Coubert, er bot sich, die ganzen restlichen Lagerbestände von Julians Romanen zu kaufen. Ich dachte, das sei ein geschmackloser Witz. Lain Coubert war eine Figur aus der Schatten des Windes. Der Teufel. Sie nickte. Haben Sie Lain Coubert denn überhaupt zu Gesicht bekommen? Sie schüttelte den Kopf und zündete sich die 3. Zigarette an. Nein, aber ich habe einen Teil des Gesprächs mit dem Sohn in Capestanis Büro mitgekriegt. Sie ließ den Satz in der Luft hängen, als hätte sie Angst, ihn zu vervollständigen, oder wüsste nicht wie. Die Zigarette zitterte in ihren Händen. »Seine Stimme«, sagte sie, »es war dieselbe Stimme wie die des Mannes, der unter dem Namen Jorge Aldaya angerufen hatte. Capestanis Sohn, ein arroganter Dummkopf, wollte mehr Geld von ihm. Coubert sagte, er müsse darüber nachdenken. In derselben Nacht ist das Lager des Verlages in Pueblo Nuevo niedergebrannt und Julians sämtliche Bücher, außer denen, die sie gerettet und im Friedhof der vergessenen Bücher versteckt haben. So ist es. Haben Sie eine Idee, aus welchem Grund jemand alle Bücher von Julian Kardax verbrennen wollte? Warum werden Bücher verbrannt? Aus Dummheit? Aus Ignoranz? Aus Hass? Was weiß ich? Ja, aber was glauben denn Sie? Insistierte ich. Julian hat in seinen Büchern gelebt. Die Leiche, die in der Totenhalle landete, das war nur ein Teil von ihm. Seine Seele ist in seinen Geschichten. Einmal habe ich ihn gefragt, wo er die Inspiration für seine Figuren hernehme, und er sagte, von niemand. Alle seine Personen seien er selbst. Wenn ihn also jemand vernichten wollte, müsste er diese Geschichten und diese Personen vernichten, nicht wahr? Wieder zeigte sich dieses mutlose Lächeln von Niederlage und Müdigkeit. »Sie erinnern mich an Julian«, sagte sie, »bevor er den Glauben verlor.« »Den Glauben woran?« »An alles.« Im Halbdunkel trat sie auf mich zu und nahm meine flache Hand. Sie strich mir schweigend darüber, als wollte sie die Linien auf der Haut lesen. Die Hand zitterte unter ihrer Berührung. Ich ertappte mich dabei, wie ich im Geist unter diesen abgetragenen, wie geborgten Kleidern die Umrisse ihres Körpers nachzog. Unsere Blicke hatten sich getroffen, und ich war mir sicher, sie wusste, was ich dachte. Julian ist allein gestorben, in der Überzeugung, dass sich niemand an ihn und seine Bücher erinnern würde und dass sein Leben nichts bedeutet hatte, sagte sie. Es hätte ihm Freude gemacht zu wissen, dass ihn jemand lebendig erhalten wollte, an ihn denken würde. Er hat immer gesagt, wir existieren, solange sich jemand an uns erinnert. Es ist spät geworden für Sie, Daniel. Sie begleitete mich zur Tür. Der Gang erschien mir ewig. Sie machte auf und ich trat auf den Treppenabsatz hinaus. Wenn Sie meinen Vater sehen, sagen Sie ihm, es geht mir gut. Belügen Sie ihn. Sie legte mir die Hand auf die Arme, beugte sich zu mir hin und küsste mich auf die Backe. Wir schauten uns schweigend an, und diesmal wagte ich, ihre Lippen zu suchen, beinahe zitternd. Mir schien, sie öffneten sich ein wenig und ihre Finger tasteten nach meinem Gesicht. Im letzten Moment zog sie sich zurück und senkte die Augen. »Ich glaube, es ist besser, Sie gehen, Daniel«, flüsterte sie. Ich hatte das Gefühl, sie würde gleich weinen, und noch bevor ich etwas sagen konnte, schloss sie die Tür.